Psalm 22 ist wichtiger als alle Texte in der Bibel, weil, hör genau zu, wir in ein Text das ganze Evangelium haben, wenn das richtig gelesen wird. Kreuz sechsfach genau beschrieben, nicht ungefähr, sondern genau beschrieben. Auferstehung, wenn man das richtig versteht, die wird nicht richtig verstanden. Weltmission bis an die Ende der Zeit und der Tage, sogar Karsamstag, wenn Jesus in Totenreich ging, alles in ein Text. Und dieses Text ist 1000 Jahre vor der Geburt Jesu David gegeben. Das bedeutet, wir haben in einem Text das ganze Evangelium und dazu die Alte dieser Text ist verblüffend. 1000 Jahre im Voraus. Das ist das erste Evangelium, die wir heute hören. Das ist das Evangelium nach David. Es gibt andere Aspekte dazu. Vielleicht werden wir das notieren. Die Ende von Psalm 34 hat auch das Evangelium in kurzer Form. Das ist auch von David. Das zweite Evangelium ist das Jesaja-Evangelium. Das ist ein Buch auch von mir, die jetzt in Spanisch übersetzt wird. Und dann haben wir die 4 Evangelien im Neuen Testament. Zweitens. Wir haben 2 zentrale Zeuge, die Kreuzigung Jesu und seine Bedeutung. Beide zusammen. Das gibt nicht im Neuen Testament, in Philipper 2 ein bisschen, aber nicht ganz ausführlich. Denn die Beschreibung, was Jesus erlebt hat, das ist in die Evangelium, die Erklärung in die Epistel. Das andere Text, die wir haben im Alten Testament, kennen Sie viel besser als Psalm 22. Und das ist Jesaja 52, 53. Nur, dieser Text ist nicht so ausführlich, ist nicht so tiefgehend, ist nicht so vielschichtiger und ist wesentlich jünger. Trotzdem ist es der zweitwichtigste Text in der ganzen Bibel, weil das Zentrum Jesu, sein Kreuz, wird hier beschrieben und zugleich erklärt. Jesus hat das ganze Psalm 22 am Kreuz gebetet. Wie weiß ich das? Ich habe mit Hartmut Gese studiert, ein guter Alttestamentler. Er hat in einem sehr guten Aufsatz bewiesen, dass wenn ein Zitat von einem Psalm in neutestamentlicher Zeit steht, entweder der erste Satz oder der wichtigste Satz, das steht stellvertretend, dass das ganze Psalm gebetet war. Erster oder wichtigster Satz im neutestamentlicher Zeit, ein Zitat aus dem Psalm. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der erste Satz von Psalm 22 und ist stellvertretend, dass das ganze Psalm am Kreuz gebetet war. Ich habe eine andere Erklärung dazu. Dieses Wort, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ist das vierte Wort Jesu vom Kreuz. Nebenan, wenn Sie mit die 7 letzten Worte, darüber halte ich Vorträge, über die 7 letzten Worte, ich will euch musikalisch aufmerksam über 2 große Werke von meinen 2 lieblingsten Komponisten. Joseph Haydns 7 letzte Worte Jesu vom Kreuz soll man lieber nicht als Oratorio hören, sondern in die originale für Streichquartett hören. Wer kennt das? Die 7 letzte Worte am Kreuz von Haydn. Und das gehört mit die Hammelmesse und die Matthäus-Passion zu die größte Musik, die je geschrieben war. Es hat Haydn mit Recht weltberühmt gemacht, ein ganz tiefsinniges Werk. Das andere ist von Heinrich Schütz, die 7 letzte Worte. Wer kennt das? Wir sollen nicht kulturfremd sein, denn die sind große Verkündiger. Schütz und Haydn wie Rembrandt, Grünwald und. Das ist die vierte Wort. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die fünfte Wort heißt, ich dürste. Die Heiden genial tun. Das ist unbeschreiblich tiefsinnig, wie Heiden diese Durst verstanden hat. Und dann, es ist vollbracht und ich befehle meinen Geist in deine Hände. Wo gibt dann die Wende am Kreuz? Von Gottverlassenheit. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Zu Überzeugung, zu Erfüllung. Diese Wende gibt gerade im Psalm 22 und zwar ins Vers 22. Ich zitiere nur Luther. Mit anderen Übersetzungen habe ich nichts im Sinne. Weil Luther ist eine Sprachgenie und die Bibel redet durch Sprache. Im Anfang war das Wort. Mit Melanchthon ist haushoch überlegen über alle anderen Übersetzungen, Buber eingeschlossen. Nicht genau. Denn die wollen genau das übersetzt. Das ist Kleinsinn. Es geht nicht um Genauigkeit, es geht um die Tiefe, das Bildtragende und Worttragende Sinn der Bibel, die Vielschichtigkeit der Bibel. So etwas wie das Gute Nachricht, das ist eher eine Übersetzung als eine Darstellung, als eine Übersetzung, eine Interpretation, als ein, weil viel wird ausgeklammert in die Suche nach einer modernen Sprache. Ich lese ab Vers 21, dass sie diese Wende am Kreuz miterleben kann. Nebenan, es gibt 22 Buchstaben in dem hebräischen Alphabet. 22 ist ein hochwichtige, heilige Zahl in der Bibel, wegen die 22 Buchstaben der hebräischen Alphabet. Das bedeutet Worttheologie bis ins Buchstab, bis ins Fleisch hinein. Und das ist das Kreuzeszahl. Offenbarung hat 22 Kapitel. Endet mit der Aussage kurz vorher, dann gar nichts darf hingefügt werden zu Gottes Wort. 22, 22, die nicht erfüllte letzte Verse von die letzte Kapitel unserer Bibel, ist die wiederkommende Jesu und seine zweitmalige Erfüllung, sein Bibel. Ich lese ab Vers 21, dass Sie wissen, was das ist. Bis Vers 22, alles ist Kreuz, Passion. Ab Vers 22 ist Epistel. Überwindung, Erfüllung, Erklärung. Er rette meine Seele vom Schwert, mein Leben von den Hunden, hilf mir aus dem Rachen des Löwens und von den Hörnern wilder Stiere. Du hast mich erhört. Ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Rühmet dem Herrn, die ihn fürchtet, ehret ihn und. Eine Totalzäsur, eine Totaländerung. Bis Psalm 22, Vers 22 ist Passion, Kreuz. Danach ist Epistel, Erklärung, Erfüllung. Dazu Formen der Psalmen. Mein Freund Manfred Siebald hat ein Lied aus dem Amerikanisch übertragen über einen Stein, das in Wasser geworfen wird und kreisen sieht. Wer kennt das? Ja, ihr kennt Manfred Siebald und Heiden und Schutz kennt ihr nicht. Ihr solltet mit großer Musik. Manfred würde auch sagen, der ist bescheiden, aber er weiß, um was es geht. Manfred hört vor allem klassische Musik und er weiß, was tief und gut ist. Bitte freunden Sie sich an mit was Großes. Trivialmusik, Trivialliteratur. Ist nicht gut genug für Gott. Ich mag sehr eine östkirchliche Auffassung hier. Die Ostkirche sagt, nichts ist gut genug für Jesus. Und wir Evangelikale mögen triviale Bilder, triviale Literatur und triviale Musik. Ich halte das für eine Beleidigung von Gott. Ich habe mit 13 eine Gelübde gemacht, ich werde nur große Musik hören. Ich werde nur ernsthafte Literatur lesen und ich werde nur mit wesentlicher Kunst zu tun. Ich habe das gehalten 52 Jahre. Wer lebt mit das Triviale, wird selbst trivial werden. Das ist sehr ernst gesagt und gemeint. Deswegen habe ich Bücher wie Farbtöne und war sehr schockiert, dass kein einziger Mensch ein Interesse hat an ernster Literatur. Das ist Dichtung. Das ist kein Trivialliteratur. Wir müssen uns vertiefen. Und wenn wir mit das Triviale zu tun haben, ob wir das wissen oder nicht, werden wir selbst trivial Christen werden. Das ist ein Warnzeichen, denn das ist ein Riesenproblem in pietistischen Kreisen, dass wir mit tiefer Kultur, und wissen Sie, wo das kommt? Aus Goethe und Schiller, man sagt, gefährlich. Goethe und Schiller ist überhaupt nicht Weltliteratur. Er wird nicht aufgeführt in Frankreich, England und Amerika. Goethe ist Weltliteratur nur durch die erste Teil von Faust. Aber Shakespeare ist Weltliteratur und Dostoevsky ist Weltliteratur und Tolstoi, und die sind alle Christen. Die sind alle tiefsinnige Christen. Deswegen haben wir eine total falsche Auffassung von was Literatur ist. Jetzt ist meine erste Predigt vorbei. Jetzt gehen wir zu die Formen der Psalmen. Ein Stein, das in Wasser geworfen wird und kreisen zieht. Das ist die Form der ganzen Bibel und der Form jeder Psalm. Aussage und Erfüllung, sagt Martin Luther. Kreisen, die immer sich weiter ausdehnen. Das bedeutet immer mehr Inhalt in sich hineinziehen. Die Bibel ist ein Wort, die immer wieder durch neue Offenbarung, immer neue Kreisen und Sinnen umschließt. Und so ist es mit Psalm 22, weil Psalm 22 mit Abstand die wichtigste Text in die ganze Bibel ist, werden alle Menschen und alle Zeiten umkreist von diesem Psalm. Ohne Ausnahme. Das bedeutet eine total Unbegrenztheit der Aussagen. Ich werde das beweisen. Warum? Denn das ganze Psalm kreuzt um eines, um die Kreuzigung Jesu. Und die kennt keine Grenze, weder menschliche Grenze noch zeitliche Grenze. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nettmeinende Leute kommen zu mir und sagen, wie kann der liebe Vater seinen Sohn am Kreuz hängen lassen? Und die Antwort ist, er tut das aus Liebe und weil er keine andere Wahl hat. Und ich werde das beweisen. Jesus muss Gottesferne, das ist die Urdeutung der Sünde, er muss Gottesferne erleben, in Leib, Geist und Seele, die eine unzertrennliche Einheit ist. Wenn Jesus sich von Vater entfernt, ist er ein sündiger Mensch wie wir alle. Deswegen muss der Vater von ihm entfernen. Also hat Gott Vater, der Gott Israel, die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Heilsgeschichte geht von Vater aus und ist erfüllt im Sohn. Und muss der Vater ihn entfernen, von ihm entfernen, damit Jesus erlebte Sünde. Gottes Ferne, ohne ein Sündiger zu werden. Denn er hat sich nicht von dem Vater entfernt, sondern der Vater hat von ihm entfernt. Dunkelheit kommt über das Land. Und er schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er erlebt jetzt am Kreuz Gottes Ferne, der Sünde zollt, der Tod, er ist im Sterben, und das Gericht, unser Gericht, die unerfüllbare Bergpredigt, wo er Vollkommenheit verlangt hat. Die letzte Satz in Matthäus 5. Und das Gericht ist sogar sakramentalisch, gesetzlich dargestellt in Wort und Zeichen. Die Zeichen, Finsternis über das Land, die fressende Mächte und Kräfte der Finsternis haben anscheinend gesiegt. Und dazu aus dem wichtigsten Buch im Alten Testament, Deuteronomium, die Zusammenfassung des Gesetzes Mose, verflucht ist der, der am Holze hängt. 21:23. Deuteronomium 21:23. Ein merkwürdiger Text. Denn im ganzen Judentum hat nie ein Mensch an Holz gehängt, eingegraben. Das ist prophetisch-messianisch über Jesus. Er übernimmt die Verfluchung, die unerfüllbare Bergpredigt, denn Gott Vater verlangt Vollkommenheit. Das ist sein Ziel, das ist sein Auftrag. Der Vater entfernt sich von ihm, damit er erleben kann, was Sünde ist, im Leib, Geist und Seele. Finsternis über das Land und die Worte dazu, verflucht ist der, der am Holze hängt. Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Das Wort schreien kommt, glaube ich, viermal vor. Das bedeutet allumfassend. Wir beten dem Psalmen ganz anders, wir Juden. Leidenschaftlich gebetet. Ich habe erlebt, dass einer betete, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie. Nein, ich schreie. Jesus schreit am Kreuz. Er erlebte die schlimmste Tod, die vorstellbar ist. Durchnägelt Hände und Füße. Die ganze Lebenshefte geht aus seinem Körper. Er schaut so aus. So hat Grünewald ihn in die Isenheim-Altar. Wer kennt die Isenheim-Altar? Oh, jetzt macht ihr Fortschritt hier. Das ist gut. Ja. Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Jetzt definiert Jesus Gott. Und ich werde euch sagen, ihr werdet eine sehr große Überraschung. Denn es hat überhaupt nicht mit ihrer Auffassung von Gott zu tun. Wenn man einen Jude fragt, wer ist unser Gott, der lebendige Gott, er wird sagen, er ist der Heilige und Barmherzige und Gerechte. Das geht relativ tief. Christen haben eine absolut oberflächliche Definition. Gott ist Liebe. Selbstverständlich ist Gott Liebe, aber das ist nicht nur Liebe, er ist auch allmächtig, er ist auch barmherzig, er ist auch der Gerechte, er ist auch der Weise. Und alles auf Liebe zu definieren, führt dann zu diesem süßen Jesuleinbild, die wir hören, immer gepredigt zu Christwespe. Und das ist eine Nivellierung von Gott gegen seine Heiligkeit. Jesus definiert Gott im genauen Sinn aller Predigen in der Bibel. Die Bibel wimmelt von Predigen. In dem Psalmen, bei der Einführung der Tempel, bei Salomo, bei Stephanus, Märtyrtum, bei Petrus zu Pfingsten. Jede Predigt der Bibel, auch in den Propheten, lesen Sie Hesekiel 16, 20, 23. Jede Predigt in der Bibel ist gleich. Es geht um Heilsgeschichte. Gottes Wesen ist nicht Liebe Und es ist nicht Allmacht und es ist nicht Weisheit. Gottes Wesen ist Tun. Punkt. Heilsgeschichtliche Tun. Das ist die ganze Bibel, Aussage und Erfüllung, als Angebot für Juden, für Christen und für Außenstehende. Und das tut genau Jesus, in wen er definiert Gott hier. Mein Gott des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Schöpfung, es war Abend und Morgen der erste Tag, zweiter Tag und so weiter. Gottes Tun fängt mit Schöpfung an. Und dann geht es zur Geschichte. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, haust du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Diese geschichtliches Tun läuft durch die ganze Bibel, durch die ganze Geschichte mit Israel und mit Christenheit. Nehmen wir die Richterbuch, über wen ich auch was geschrieben, als ein Beispiel. Israel ist bei Gott. Und das bleibt nicht lang. Denn wir wollen, wir sind was? Wir sind der Herr in der Welt. Wir wollen besonders. Und Israel fällt von Gott ab. Sie wollen ihre eigene Macht, ihre eigene Lust, ihren eigenen Wohlstand und. Und was passiert, wenn Israel von Gott wegfällt? Gott schickt Feinde gegen sein eigenes Volk. Gott, dieses Volk zu richten und damit zu retten. Denn Gottes Gericht und Gottes Rettung sind eine unzertrennliche biblische Einheit. Und das Volk, die Philister kommen oder was anderes kommt, und die schreien in die Not, wie hier Jesus schreit, als die endgültige Schrei. Und was tut Gott? Er schickt denen einen Richter oder Retter. Und er bringt Israel zurück mit Gerechtigkeit und auch mit Gewalt. Denn wir brauchen das. Wir sind immer unter Druck sein, auch heute. Und Israel ist nochmal bei Gott und der Prozess geht weiter. Und das geht durch die ganze Kirchengeschichte und es geht Deutschland. Deutschland huldigt eine ungeheuer Vorläufer der Antichrist, Adolf Hitler. Heil Hitler, unser Heil kommt von Hitler. Das ist Blasphemie im höchsten Grad. Und das haben viele Christen gesagt. Unser Heil kommt von Hitler. Und was tut Gott? Er schickt Feinde gegen das Volk. Dass das Volk in Schutt und Asche gebracht wird. Sodom und Gomorra, sagt der Bischof Wurm, der große pietistische Bischof, ein bisschen spät, 43, aber immer noch vor dem Ende des Krieges. Und das Volk schreit nach Hilfe. Und nach dem Krieg und am Ende des Krieges, die Kirchen sind voll, auch die zerbombte Kirche mit bußtuenden Menschen. Denn die Gürze ist tot. Und sie kehren zurück zu den lebendigen Gott. Und was passiert danach? Genau die alte Geschichte. Der Tanz um den goldenen Kalb. Das war hier in Bayern, der goldene VW. Ich habe das erlebt, wie die Leute tanzen um ihr erstes Auto jeden Samstag. Sie waschen das, die tanzen rum erst mit Seife, dann mit Wasser. Das war der goldene VW. Ich habe das hier erlebt, ja. Und dann kommt Baal. Da sind wir jetzt bei Baal. Die glauben an Sex. Eine Frau ist nicht, eine Frau ist nur ein Körper, nicht ein Mensch. Ein Mann ist nur ein Körper, nicht ein Mensch. Das ist die totale Erniedrigung des Menschseins, die höchste, was Gott geschaffen hat. Und Gott wird ein schreckliches Gericht schicken, weil er duldet nicht Baal. Sie kennen die Geschichte Elia. Kennen Sie Mendelssohns Elia sogar? Gibt jemand hier die Mendelssohns? Ist gefährlich, euch zu fragen. Ja, ein paar, das ist gut, okay. Da stelle ich nicht Fragen mehr. Das, aber denken Sie an, was ich sagte. Ich meine das. Was wir lesen, was wir sehen, hat einen tiefen Einfluss über wer wir sind, auch als Christen. Nicht ist gut genug für Gott. Ich bin ein Wurm und kein Mensch. Jetzt definiert Jesus sich selber. Was ist das niedrigste Tier in die Schöpfung? Des Kriechen des Und wie Heiden das genial in die Schöpfung spielt, die Orchester. Ich habe einen tiefen Bass und der kriecht am Boden. Der lebendige Gott, so ein Wurm gemacht. Und weil wir ihn so erniedrigen, das tun wir heute. Jesus war ein guter Mensch, nicht wahr? Ein beispielhafter Mensch. Nein, das ist er nicht. Jesus ist entweder die schlimmste Blasphemer in die Geschichte Israel oder den lebendigen Gott, aber kein guter Mensch. Ein guter Mensch verlangt nicht Vollkommenheit, wie Jesus in der Bergrede. Ein Prophet kann nur verlangen von Volk, was er selbst erfüllen kann. Ein guter Mensch setzt sich nicht über die Schöpfung und lässt einen Jünger von den Feldern der Schöpfung essen. Das gehört Gott. Er tut das nur, weil er selber der Schöpfungsvermittler ist. Ein guter Mensch spricht ein Gichtbrüchiger nicht frei von Schuld, ohne Gott Vater die Ehre zu geben. Das sind alle blasphemisch für einen Jude. Entweder ist er Gott, oder ist er die schlimmste Blasphemer in die Geschichte Israel, aber kein guter Mensch. Und wir machen ihn zu einem Wurm, wenn wir sagen, ja, Jesus und der Dalai Lama und Gandhi und. Nein, nur Jesus, nicht die Dalai Lama und nicht Gandhi oder was man haben will. Ich bin hier nicht wegen der Kirche. Ein Jude kann nicht zu Glaube kommen wegen der Kirche, denn die Kirche hat uns gekreuzigt 1000 Jahre lang. Die Kirche. Ich bin hier wegen einer Person. Und das ist Jesus. Und es gibt nur einen Grund, hier zu sein. Wegen dieser eine Person Jesus. Denn Jesus ist anders. Er ist Gott. Ich bin ein Wurm, kein Mensch. Und deswegen sagt der einzige wahre Mensch. Jesus in den ganzen Psalm, der liebe Jesulein, nennt uns nie als Menschen, nur als Tier, reißende Tier, durch den ganzen Psalm. Wie durch der erste sogenannte Schriftprophet Amos, Tierbilder. Weil das sind wir. Wir sind keine Menschen. Wir sind reißende Tiere in Aufruhr gegen unser eigenes Heil. Ist das der liebe, süße Jesulein? Das ist für mich die schlimmste Beleidigung, das überhaupt vorstellbar ist. Meine Frau, wenn sie mich in einen Gottesdienst geht und sie singt in einen Chor und man weiß nicht, wer predigt, sie bangt um Angst, dass der Mann was unbiblisch predigen wird, wenn ich dabei bin. Ich gebe euch ein Beispiel. Das war in Amerika. Wir gingen nach San Francisco und wir gingen dann am Strand und es war Sonntag und meine Frau, die immer die gute Kirchgänge ist, nicht ich, sie sagte, David, es ist Sonntag, gehen wir im Gottesdienst. Sie hat recht und sie redet für mein Gewissen, so wir gehen im Gottesdienst. Ich habe nicht gewusst, was zu erwarten ist. Und ich habe die amerikanische Evangelium gehört. Wenn ihr nur glaubt, könnt ihr alles kriegen, was ihr wollte. Ihr könnt ein Gold kriegen. Das war die Zeit der Olympischen Spiele irgendwo im Westen. Das ist vielleicht 12, 14 Jahre her. Und ich habe innerlich gekocht. Und als wir reinkommen, schreiben wir unseren Namen und Beruf. Ja, Dr. David Jaffin, Minister. Und als wir rausgingen, der Pfarrer grüßte mich. Und er sagte, are you the Reverend David Jaffin? I said, you're right. He said, would you like to come for coffee? Wollen Sie zum Kaffee? Na, meine Frau hat gewusst, dass ich ihm die Leviten lesen werde. Und es wird ein schweres Tag für diesen Mann. Meine Frau ist schüchtern, aber wenn es geht hart um hart, weiß sie, was zum Tun. Sie nimmt mich an der Hand und sagt ins Rausgehen, wir sind abgeredet, wir können nicht hingehen. Und wir waren weg, ja? So war das. Ich finde es blasphemisch in höchsten Grad, wie manchmal hier gepredigt, über die liebe, gute Jesulein. Jesus ist nicht lieb und gut. Er ist der heilige Gott, der richtende Gott. Und durch seine Heiligkeit bekommen wir eine tiefe Güte, eine tiefe Barmherzigkeit und Liebe. Wenn wir gerichtet sind von seinem Wort, wie Martin Luther sagt. Aber nicht dieses süße Jesulein, das kann ich nicht ertragen. Ich bin ein Wurm, kein Mensch, ein Spott der Leute, verachtet von Volk. Was hat das hier mit David zu tun? Es hat direkt mit Jesu am Kreuz zu tun. Steig von dein Kreuz herunter, wenn du Gottes Sohn bist. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul, nicht Mund, Maul. Nur Tierbilder. Dass es über uns ist, dass das süße Jesulein sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Herr, klag es dem Herrn, der helf ihn heraus und rette ihn, hat er gefallen an ihn. Steige von sein Kreuz herunter, wenn du Gottes Sohn bist. Das ist genau hier, 1000 Jahre im Voraus. Das ganze Psalm hat mit Kreuz Jesus zu tun, mit David überhaupt nicht. Und nur ganz am Rand. Und dann schaut Jesu in diese schreckliche Not auf die Zeit der Geborgenheit. Du hast mich aus meinem Mutterleib gezogen. Du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an. Du bist mein Gott von meinem Mutterschoß an. Der Gottesferne erlebt er, denkt er an die tiefste Geborgenheit auf die Brust seiner lieben Mutter Maria unter der Macht sein Vater, der heilige Gott. Kommt dann die sehr zentrale Frage, warum wird dieser Mann, der nur Gott liebt und gutes Werk für die Menschen tut, warum wird er gekreuzigt sein? Und es gibt Dutzende Antworten, aber die wichtigste Antwort habe ich nie hier gehört in einem Predigt. Es gibt alle möglichen Antworten. Die wichtigste Antwort ist, weil er zu gut für uns ist. Denken Sie an die Begegnung mit Petrus. Petrus sagt, weg, weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ich kann dir nicht ausstehen. Ich glaube, dass das Neue Testament viel, viel härter ist als das Alte. Jesus verlangt Vollkommenheit. Das hat nie ein Prophet verlangt. Und seine Anwesenheit.
Ich habe den Jugendbibelkreis gefragt, wie wäre das, wenn Jesus unter uns wäre? Ah, Herr Pfarrer, das wäre schön. Ich habe gesagt, wenn ihr wollt, bleibt, ich gehe nach Hause.
Was, der fromme Pfarrer geht nach Hause, wenn Jesus kommt? Glaubt ihr, dass ich das ertragen könnte? Und dass sie das ertragen könnte? Was merke ich, wenn ich ein vollkommener Mensch gegenüberstehe? Was merke ich über mich selbst?
Dass ich Dreck bin.
Das ist der härteste Bußpredigt, die je gehalten, ohne Worte. Einfach die Anwesenheit Gott in menschlicher Form. Ich merke, was ich nicht bin. Nicht vollkommen, wie er mich haben will, sondern total verloren. Das ist viel härter als alles im Alten Testament. Wir haben das Neue Testament verniedlicht, wie wir Jesus verniedlicht haben. Sei nicht ferne von mir, Angst ist nah, hier ist kein Helfer. Wo gibt es dann die Theologie der Gemeinde Jesu? Sowas gibt nicht. Die katholische Kirche hat das so ein Ritual gemacht, die Kirchengeschichte. Jetzt haben wir Kreisen, wo alles geht um Gemeindewachstum und das geht dann um eine Gemeindetheologie. Sowas gibt nicht. Gemeinde bedeutet im Neuen Testament, wo Jesus da ist. Wenn Jesus nicht da ist, gibt keine Gemeinde. Und wir haben die Bratwurstfahrer von heute. Na bitte, gehen Sie nicht nach Hause und sagen, Pfarrer Jaffin hat gegen die Bratwurst gepredigt sein. Ich liebe gute Bratwurst und ich kann Sie sagen, wo die beste Bratwurst ist. Wer weiß, wo die beste Bratwurst ist? Ich glaube, das ist nicht subjektiv. Ich glaube, das ist objektiv. In Erfurt, auf den Marktplatz in Erfurt zu 2,50 €. So ein Bratwurstgewürz noch viel besser als die Franken, die machen das gut. Aber das ist fantastische Bratwurst. Aber ein Bratwurstpredigt bringt uns nicht weiter. Viele Pfarrer glauben heute, wenn man eine Bratwurstversammlung macht in die Gemeindehaus, dass das ist Gemeinde Jesu, weil sie in die Gemeindehaus sind. Das ist Vereinsdenken. Nicht anders als ein Verein. Wenn Jesus schläft im Boot, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, Kurt Rommel, wenn er schläft im Boot, ist Gemeinde nicht lebendig, weil Jesus schläft in ihr Bewusstsein. Sie denken nicht an ihn.
Die Ängste werden immer größer. Das ist kein Gemeinde mehr, weil Jesus nicht wach für denen ist. Den Moment, als sie ihn aufwachen, und er stillt Sturm und Wellen, ist Gemeinde wiederhergestellt sein.
Es gibt keine Theologie der Gemeinde. Es gibt nur eine Theologie a Crucis. Es gibt keine Theologie der Heilige Geist. Es gibt nur eine Theologie der a Crucis. Unser Glaube ist gegründet nur auf Kreuz, Kreuz und Kreuz. Und man kann das in Sommer predigen, im Winter, im Herbst und im Frühling. Wir leben wegen Kreuz und Kreuz stiftet Gemeinde. So hat er das gemacht. Nehmet und esset, das ist mein Leib, nehmet und trinket, das ist mein Blut. Da fängt Gemeinde Gottes und Bund Gottes an. Kein Helfer. Wo sind die Halleluja's? Wo ist der Johannes der Täufer bei Grünewald? Der zielt auf Jesus. Er ist tot. Ist gar nicht da. Wer steht zu Jesus am Kreuz? Sind die Jünger dabei? Sagt der Petrus, schau, das ist Gott. Sagt Johannes, da sehe ich die Liebe Christi, kein Wort davon. Nur Johannes ist dabei aus Liebe und Pflicht, aber nicht aus Glauben. Und wer sind die Zeugen zu der Kreuzigung Jesus? Man braucht zwei Zeugen. Ein jüdischer Mörder und ein heidnischer, feindlicher Hauptmann. Warum? Jesu Angebot des Liebheil ist für Juden wie für Heiden, für Feinde wie für Mörder. Ein allumfassender Angebot, kein Junge. Rühmen Sie nicht Ihre Jüngerschaft. Nur aus Gnade sind Sie erwählt, nicht weil Sie besonders sind. Gemeinde ist der gekreuzigte Jesu. Wo das ist, ist Gemeinde. Nicht bei Bratwurstfeste, so gut wie die Bratwurst schmecken kann. Es ist kein Helfer hier. Alle, Gottes Weg, alle, nur diese zwei Zeugen. Jesus allein, die Grundsatz der Reformation. Nicht der Papst, nicht der Kirche, nicht Maria, nicht Heilige, nicht die Jünger, sondern Jesus allein, allein Jesus. Deswegen bin ich hier und ich hoffe, das ist der Grund, warum Sie hier sind. Gewaltige Stier haben mich umgeben. Mächtige Buffel haben mich umringt. Ihr Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein reißender und brüllender Löwe.
Das ist die Menschheit. In Aufruhr gegen ihr eigenes Heil. Ein Ärgernis, ein Torheit, für Heiden wie für Juden.
Denn so eine Gottesverständnis gibt überhaupt nicht, außer im Alten Testament und erfüllt im Neuen in Christus. Alle anderen glauben, wie Karl Barth ein gutes Wort sagt, wahre Glaube ist, dass Gott offenbart sich im Alten und Neuen Testament und kommt zu uns. Religionen sind die Strebung nach Gott. Und das ist menschlich. Einen Gott wie der gekreuzigte Jesus gibt nirgends in kein anderer Glaube. Und das ist alles vorgedeutet im Judentum und in das jüdische Erlebnis mit Gott, ohne ihr Wissen, Willen und Wollen. Und wir sind in Aufruhr gegen dieses Gott. Seine Kraft ist in seiner Schwachheit, wie er auch zu Paulus sagt. Aber die endgültige Schwachheit ist Jesu, der Gekreuzigte. Und das ist, wo Kraft gibt. Entgegengesetzt zu den Mächten dieser Welt. Grünewald hat das fantastisch gemalt in Colmar. Die Soldaten, die Machtträgende der Römische Reich, die sind alle umgestürzt. So wird die Welt Mächten umgestürzt. Und Christus steht über die Sache. Zwischen Himmel und Erde als wahrer Gott und wahrer Mensch, die Überwinder der Machtgier, die Überwinder der Selbstbestimmungskraft der Menschheit. Und dann kommt die wichtigste Gottesbeweis, die wir überhaupt haben. Es gibt diese Auffassung, dass Immanuel Kant alle die Gottesbeweise von Thomas Aquin, die zentrale katholische Theologe, dargestellt hat, widerlegt hat. Nebenan Thomas Aquin hat alle seine Gottesbeweise von Maimonides, der große jüdische Gelehrte aus dem 12. Jahrhundert, ein Jahrhundert vor Thomas. Natürlich, er war Jude und man gibt die Juden nicht die Ehre. Deswegen, die katholische Kirche lebt durch Jahrhunderte mit Gottesbeweisen, die jüdisch sind, ohne zu wissen, dass die jüdisch sind. Das kommt alles von, oder fast alles von Maimonides. Nein, Luther sagt nur innerhalb der Bibel. Wie starb ein Gekreuzigter? Haben wir einen Arzt hier? Keiner. Das ist schlimm, weil wenn mein Blutdruck hochgeht, wer wird mir helfen? Ja. Ein Gekreuziger, die Prozess des Sterben ist folgendes. Mit Nägel in Hände und Fuß, die ganze Lebenssäfte geht aus sein Körper. Minute um Minute, Stunde um Stunde. Er verreckt am Kreuz. Er spielt pausenlos. Und dieser Jesus hat geweigert, Betäubungsmittel zu nehmen, dass er die stärksten Schmerzen weint, dass er die stärksten Schmerzen, die ein Mensch je erlebt hat, erleben kann mit und für uns, dass wenn wir im Sterben sind, mit Trockenkrebs oder was sehr, sehr schlimm ist, dass wir können wissen, Jesus hat noch mehr gelitten. Und hier ist eine genaue Beschreibung ein Gekreuzigter. Wie haben die Juden getötet? Wie lauter?
Steinigung.
Gut, Steinigung. Hier ist eine genaue Beschreibung ein Gekreuzigter. Und hört zu. Die Juden haben nie gekreuzigt. Wir haben einmal einen Fremdkönig an einen Baum gehängt, aber nicht durchbohrt und nicht gekreuzigt. Die Römer haben gekreuzigt. Zu Davids Zeit gab kein Römer. 600 Jahre später gab auch kein Römer. Das bedeutet, dieser Text ist prophetisch, messianisch im höchsten Grad. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, das erlebt ein Gekreuzigter. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst, gekreuzigt. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Gekreuzigt. Meine Kräfte sind vertrocknet wie ein Scherbe. Gekreuzigt. Mein Zunge klebt mir am Gaumen. Gekreuzigt. Und dann, als ob wir das nicht bemerkt haben, sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Genaue Beschreibung ein Gekreuzigter. Sechsfach.
Wir haben in diesem zentralen Text ihr Zentrum erreicht. Die Zentrum der Weltgeschichte, die Zentrum der Zeit. Denn alle Zeit fließt hin durch Alte Testament zu diesem Kreuz und geht davon als Angebot bis die Wiederkunft Jesu. Hier ist ein Gekreuzigtes sechsfach geschrieben, 1000 Jahre im Voraus. Und die Juden haben nie gekreuzigt, sondern gesteinigt. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und wer aus die Wahrheit ist, der hört Gottes Wort. Denn das ist so klar. Und trotzdem suchen die Menschen immer Auswege, dass sie ihr Leben führen und nicht unter der Herrschaft ihrer eigenen Herr und Zukunft. Haben wir hier einen Dackelbesitzer? Eine sehr ernste seelsorgerliche Frage. Keine Dackelbesitzer. Ah, eine merkwürdige Gruppe hier. Die hören keine Heiden und sie besitzen kein Dackel. Ja, kennen Sie jemanden, der ein Dackelbesitzer ist? Hände bitte zeigen. Gut, das ist sehr gut. Denn ich sage immer, Bruder Klenk, muss man immer ein seelsorgerlicher Aspekt zur Heilsgeschichte. Und ich will euch beweisen, dass der Dackel kein Hund ist. Ich bete diese Texte, denn nicht Hunde haben mich umgeben, sondern nicht Dackel haben mich umgeben. Sie sind meistens Schwaben. Und die Schwaben wissen etwas über ihr Gesetze. Wissen Sie, dass in Sindelfingen, wir haben eine Frau aus Sindelfingen, genau getroffen, der Dackelstadt, ja, Sindelfingen. In Sindelfingen, eine ist eingezogen mit seinem Dackel, ich nehme es an, es war eine echte, die Rauhaar, die wildeste, was Gott geschaffen hat, Hund um Hund, mit seinem Dackel in eine Wohnung, wo er stand, kein Hunde erlaubt. Und wir Hunde, wir Dackelbesitzer sagen nicht ohne mein Tochter, sondern nicht ohne mein Dackel. Und der Besitzer hat gesagt, raus, raus, das Dackel, das ist ein Hund. Und er ging zu einem Jurist, ein bekannter Jurist in Sindelfingen, wenn Sie wollen die Name, ich kann die Unterlagen, ja. Und dieser Jurist hat Folgendes argumentiert. In diesem Haus, in diesem großen Wohnungskomplex gab Katzen, gab Mäuse, gab Goldhamster, und er sagte, Dackel ist auch klein, und so, auch wenn der Dackel biologisch ein Hund ist, ist juristisch keiner. So sind die Juristen, ja? Und er hat gewonnen. Ich habe mein Dackel Wastel das nicht gesagt, denn Wastel ist ein gerne groß. Er hat Schäferhunde angegriffen, sogar Bernardine und ein Pferd angegriffen sein. Er hält sich für sehr groß. Und wenn ich das gesagt hat, dass er mit einem Katz verglichen oder einem Maus, er würde diese Jurist zerfleischt haben. Ich habe mein Dackel das nicht gesagt und der Prozess ist gewonnen. Und seit dann in Württemberg, und hier sind viele Schwaben und das gilt für ganz Deutschland, der Dackel ist kein Hund mehr. Und ich habe das sogar bei der lebendigen Gemeinde in München, saß in die erste Reihe ein Freund von mir, der Professor für Tierwissenschaft an der Universität München. Ich guckte ihn an und sagte, Uli, du weißt sicherlich, dass der Dackel kein Hund ist. Er hat so gemacht. Was wird Jaffen mir jetzt sagen, ja? Und ich habe ihn erklärt und jetzt weiß er, dass der Dackel kein Hund ist. Denn nicht Dackel haben mich umgeben, der böse Rotte hat mich umringt, sie haben meine Hände und Füße durchgraben, ich kann aber alle meine Knochen sehen. Was bedeutet das? Ich kann alle meine Knochen sehen. Der Passalam darf keine zerbrochene Knochen haben. Es ist überliefert von Johannes, dass Jesus gekreuzigt. Zur Zeit der die Schlachtung der Passalämme sind keine Knochen von ihm zerbrochen sein. Das ist ein durchgehendes Thema durch das jüdische Haggadah, das Buch der Passa. Und das steht sehr deutlich in Psalm 34. Ich lese weiter nur aus das Evangelium nach David, der erste Evangelium, wo alles in ein kurzer Abschnitt, Psalm 34, Vers 20 bis zu Ende. Der Gerechte, Christus muss viel erleiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Er bewahrt ihn alle seine Gebeine, dass nicht eines zerbrochen wird, der Passala. Den Gottlosen wird das Unglück töten und die den Gerechten hassen, fallen in Schuld. Und jetzt, der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, Auferstehung. Und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Kreuz und seine Auswirkung. Was ist der Passala? Das ist die letzte Plage gegen Ägypten. Die Juden sind befohlen, Blut von ein junger, fehlerloser Lamm zu nehmen, auf die obere Torschwelle und die beiden Torpfosten zu streichen. Wer eine Ahnung von Kunst hat, und ich habe eine Ahnung, ich habe auch Kunstgeschichte studiert, weiß sofort, wir haben mit Golgatha zu tun. Obere Torschwelle, Jesu mit ausgestreckten Händen, die beiden Torpfosten, die zwei Möglichkeiten, ja oder nein. Zum Leben oder zum Tod, die zwei Schecke am Kreuz. Der Passalam ist jung, deswegen muss Jesus jung sterben. Der Passalam ist fehlerlos fleischlich, Jesus ist fehlerlos im Geist. Der Passalam Schutz gegen den Tod, der Plage gegen die Ägypter, Jesu Kreuzesblut Schutz gegen den ewigen Tod. Und Jesu hat Passa einen Tag früher gefeiert, er könnte niemals der Passa auf die normale Tag feiern, denn er ist verhaftet von jüdischen Polizisten diese Nacht. Das wird niemals passieren. Ein Jude geht nie außerhalb die Türe, denn der Würgeengel lauert da. Jesus hat der Passa einen Tag früher, hat die beste Saal in Jerusalem ganz ans Ende gekriegt. Das ist die bekannteste und beliebteste von den Wallfahrtsfeiertagen, der Passa. Jesus ist gekreuzigt, wie Johannes uns sagt, in die Stunde, in die Minute, weil im Judentum ist alles genau, weil Gott genau ist. In die Minute, als die Passalämmer geschlachtet sind, ist unser Passalam, Jesus von Nazareth, gekreuzigt. Jung, fehlerlosen Geist, sein Blutschutz gegen den ewigen Tod, mit dieses Bild, lernen Sie, das ist mein Buch, Farbtöne, ich mache keine Reklame mehr. Farbtöne, die Bildsprache der Bibel, lernen Sie zu sehen. Denn die Bibel redet durch Bilder. Deswegen mache ich habe gerade nächste Wochenende mache ich in Berlin bei den Gemeinschaften, wo ich spreche, eine Kunstführung in diese große Kunstgalerie in Berlin. Wir haben eine noch bessere in München, wo ich öfters bin. Jetzt schauen wir, wo wir sind. Ich kann alle meine Knochen sehen, der Passalam, aber Sie aber schauen zu und sehen auf mich herab. Der große Giovanni Bellini, die Unvergleichbare, wie auf gleicher Stufe wie Rembrandt, malte einmal der Kreuzigung. Ich glaube, das ist sogar in Berlin. Jesus ist hoch gekreuzigt. Und die beiden Schäche hier und wir darunter. Das ist eine Erhöhung. Er schaut runter auf die Welt, weil er die Welterlöser ist. Nicht negativ, sondern als die Welterlöser, der Gekreuzigte. Das tut nur ein Bellini oder ein Rembrandt oder ein Grünewald. Sie teilen meine Kleider unter sich, werfen das Los für mein Gewand. Nochmal Bildtheologie. Wer hat ein Gewand gekriegt, ein Mantel zu zeigen, dass er der Gesegnete, der Bevorzugte ist? Josef, genau. Wer kriegt ein Mantel im Totenreich zu zeigen, seine Einmaligkeit als Priester, Richter und Prophet? Wer ist Priester, Richter und Prophet? Gibt nur ein. Samuel. Wir werden alle weiße Kleider reingewaschen durch Jesu Kreuzesblut bekommen, wenn wir harret bis ans Ende. Und als Jesus gekreuzigt ist, vier Heidenknechte nach Johannes werfen das Los um sein Gewand. Das bedeutet, der Segen, der Heilsbringende, das Kleid der Erwählung wird an die Heiden in vier Himmelsrichtung gehen. Wer hat das gewusst? Das wissen die Christenheit überhaupt nicht. Das ist die zentrale Zeichenhandlung im Neuen Testament. Vier Heidenknechte, das bedeutet alle Himmelsrichtung, wird der Kleid der Erwählung an die Heiden in alle Himmelsrichtung gehen. Es gibt eine zweite Deutung, eine Ohrdeutung von Kreuz. Jesus von Nazareth, König der Juden, in drei Sprachen geschrieben. Aber dann steht, dass der Rock wird nicht getrennt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass es gibt eine Kirche oder Gemeinde im Geist und im Fleisch. Das Wort Ökumene ist ein sehr positives Wort in der Bibel. Und wenn man sagt, das unter evangelikale Christen, oh, weg, weg, Ökumene, das ist das Übelste, was es gibt, weil die keine Ahnung haben, was das bedeutet. Ökumene gibt zwei Arten von Ökumene, die fleischliche und die geistliche. Fleischlich ist Rom. Fleischlich ist Genf, die Weltkirchenrat, das ist alles Fleisch. Jede Gemeinde ist Fleisch. Geist ist, wer Jesus wirklich gehört, in alle Kirchen, in alle Konfessionen. Und dies ist die ungetrennte Rock. Jesus kennt die Seinen, er kennt die jetzt. Friedrich Schäffbuch hat einmal gesagt, wir werden uns sehr überraschen, was neben uns sitzt im Himmelreich, wenn wir so weit kommen. Es könnte ein ganzer Schwarz sein, Äthiopien, es könnte ein Katholik, ja, ja, könnte jemand aus der Ostkirche. Und in mein pietistische Gemeinde, in Malmsheim, ich kann sie Hand auf Herz sichern, gab viele, die dachten, im Himmelreich gibt nur Maultaschen und Spätzle. Ja, nur die schwäbischen Pietisten kommen da oben. Ja, so ist es nicht, so kleingesinnt ist Gott nicht. Habt ihr verstanden, wenn wir beten, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, wir meinen nicht die evangelische Kirche, die katholische Kirche, die Weltkirchenreihe. Das ist alles Fleisch und das ist nicht heilig. Heilig sind die wahre Kirche, die innerhalb die Gemeinden sind. Und die geht um alle Kirchen. Denn Luther selbst sagt, Gott ist mehr als jede Auffassung von ihm. Wir können die richtige Lehre haben. Das bedeutet das nicht, dass wir richtige Menschen sind. Luthers Antisemitismus am Ende seines Lebens war haarsträubend. Und Luther, glauben wir, hat zum guten Teil die richtige Lehre gehabt. Wir müssen lernen, ein bisschen breiter zu denken, ohne die Tiefe und Zentriertheit Christi und die reformatorische Verständnis zu vergessen. Es gibt eine Kirche im Geist, das sagt Augustin und das sagt Luther. Das ist die wahre Ökumene, nicht die fleischliche. Habt ihr verstanden? Gehen Sie nicht nach Hause und sagen, ja, ich bin Predigt für Ökumene und gegen Bratwurst. Ja, da gehen Sie nicht mit solcher. Ich habe alles Mögliche erlebt, über was ich sozusagen gesagt habe. Ich bin für gute Bratwurst und für eine richtige Ökumene, ein richtiger, im Geist. Sie teilen meine Kleider unter sich, werfen das Los um mein Gewand, aber du, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke, eile mir zu helfen, errette meine Seele vom Schwert, mein Leben von den Nichtdackel, hilf mir aus dem Rachen des Löwens und von den Hörner wilde Stiere, die Welt in Aufruhr gegen Gott, wilde Tiere. Und dann, du hast mich erhört, die Wende am Kreuz. Und dann kommt Epistel, und da geht's sehr schnell vor. Ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern. Ich will dich in die Gemeinde rühmen. Wo geht Jesus?
Der geht zu seinen Jüngern. Als Auferstandener.
Rühmet dem Herrn, die ihr ihn fürchtet. Ehret ihn, ihr alle von Hause Jakob. Und wie ihn scheuet euch, ihr alle von Hause Israel. Die Furcht des Herrn ist die Anfang aller Weisen. Wir haben kein Gottesfurcht mehr. Das, muss ich sagen, sind die Katholiken haushoch überlegen über uns. Ein normaler, nicht kirchgängender Katholik, nicht sehr praktizierend, hat Gottesfurcht. Und wissen Sie warum? Weil die katholische Kirche hat die Aufklärung nicht mitgemacht. Weil die Aufklärung war gezielt gegen die katholische Kirche in Frankreich. Wir haben die Reformation, Gott sei Dank, das hat die katholische Kirche nicht angenommen, auch. Aber wir haben die Aufklärung angenommen. Das ist die Zeitgeist, das ist die Glaube an die menschliche Vernunft. Und so lernt man, erste Stunde in Unterricht an deutschen Universitäten. Die Bibel ist ein Buch wie jeder andere Buch. Blasphemie. Die Bibel ist nicht ein Buch wie jeder andere Buch. Das ist Gottes Wort. Und dann zerpflückt man die Bibel, dahinter fragt man die Bibel. Die Katholiken haben mindestens ein Gotteswort. Und das hat die einfache Evangelische längst nicht mehr wegen der Aufklärung. Wir, die die Kirche das Wort gehören, hoffen, dass wir ein Gotteswort haben. Die Furcht des Herrn ist die Anfang aller Weisheit. Wissen Sie, was für mich zentral war in meiner eigenen geistlichen Entwicklung, war die erste Römerbriefauslegung von Luther, 1515, sogar vor der Reformation. In einem Text sagt er, ich werde mich verdammen lassen in die Höhle, um die Gerechtigkeit Gottes willen. Und er meint das. Das bedeutet, Christi Gerechtigkeit ist wichtiger als seine eigene Person. Das ist ein Christ. Und dann fragt er, würde Gott das mir tun? Wenn er weiß, dass ich so bin und denke, und die Antwort ist nein, dann bekomme ich sein Segen. Die Furcht des Herrn ist die Anfang der Weisheit, die uns führt zu seiner Gnade und sein Kreuzesvergebung. Wer nur Gericht predigt, weiß nicht von der Liebe Gottes und des Evangeliums. Wer nur Liebe predigt, predigt seine Gemeinde ins Gericht. Weil die Gemeinde wird nicht durch Buße, durch Kreuz gerichtet, und zum Kreuz geführt sein. Das ist eine unzertrennliche biblische Einheit. Wir haben mit einem heiligen Gott zu tun. Und das sollen wir endlich lernen. Nicht die süße Jesulein. Wir gingen dort Auschwitz mit ihm. Und das ist viel gesagt. Wir gingen dort Auschwitz mit ihm. Und das ist sein eigenes Volk. Er ist ein ernstzunehmender Gott. Rühmet dem Herrn, die ihn fürchtet, ehret ihn, ihr alle von Hause Jakob, für ihn scheuet da euch, ihr alle von Hause Israel. Jakob und Israel ist die gleiche Person. Jakob ist der Betrüger. Der betrügt seinen blinden Vater um das Segen und Erstgeburtsrecht, letzten Endes das Gleiche. Erstgeburtsrecht und Segen, es ist eine Doppelung, es ist das Gleiche. Und dann muss der kämpfen, nicht mit dem Vater, sondern mit Gott, der Allmächtige. Und der kriegt der Ehrenname Israel, der Gottes Streiter. Und so sieht Luther, genial, dass wir alle heißen Jakob und Israel. Jeder von uns lebt mit Selbstbetrug. Wir suchen unser Teil in dieser Welt. Hand auf Herz, so tue ich auch. Wenn Sie Ihr Hand auf Herz machen, können Sie ehrlich mit sich selber. Sie suchen auch Ihr Teil. Jeder Mensch tut das. Weil wir verloren in uns selbst sind, wie Luther sagt. Und dann gerettet, ich lasse dich nicht, du segnest mich dann unter dem Kreuz. Deswegen sind sie hier, unter dem Kreuz zu sein. Das ist Predigt, unter dem Kreuz. Die führt uns zu Buße, führt uns zu Barmherzigkeit und Liebe in Christus. Gottes Gericht und Gottes Gnade sind eine unzertrennliche Einheit. Wie kommen Menschen zum Glauben? Leiden, weil sie gerichtet sind. Der Sohn wird überfahren, der Frau kriegt Krebs, meine selbst in Sterben. Und dann kommt man zu Glauben. Oder gibt man ihn endgültig ab. Das ist die Schnittpunkt, die Zentrale. Ich habe als Gemeindefahrer die schreckliche Erkenntnis gehabt, dass Menschen nicht zu Glauben durch die Schöpfung kommen, das Vertiefglaube, oder durch menschliche Liebe. Die kommen zu Glauben, weil sie gerichtet sind. Weil das Dichten und Tragen des Menschenherzens böse von Jugend an. Und das wollen wir nicht akzeptieren. Wir sind gut. Wir sind gut, die Kinder aus dem Mutterleib ausreißt. In Amerika kann man tun, der letzte Tag, wo das Kind geboren ist. Was wird Bush was dagegen tun, weil er Christ ist? Clinton hat das unterstützt, sein Leben lang. Hat Vetorecht dagegen benutzt werden. Und Ehebruch, das zeigt, dass man noch jung und vital ist. Das wird propagiert heute unter uns. Wir sind eine verdorbene Gesellschaft. Und wir sagen, der Mensch ist gut. Und wir haben die moralische Finger gegen Israel, nachdem wir 6 Millionen Juden wahllos umgebracht haben. Und wir moralisieren über die Juden. Das soll ein guter Mensch sein? Der Mensch hat Augen und sieht nicht. Und er hat Ohren und er hört nicht. Ich bin mein schlimmster Feind. Jesus ist mein bester Freund. Wer das fängt an zu verstehen, der fängt an, ein Christ zu sein. Was ich will, ist immer nicht, was gut für mich ist. Glauben Sie, wenn Sie Ihre Macht der Gebet, wie manche heute sagen, das Gebet ist eine Macht, man betet nur hart genug und man kriegt das. Glauben Sie, dass wenn Sie alle Ihre Gebete durchsetzen gegen Gott, dass das gut oder schlecht für Sie wäre? Wer glaubt, dass das gut für Sie wäre? Ich hoffe, niemand. Denn wir werden verwöhnt, wir werden von Gott wegfallen, wir werden nur für uns selbst leben in zum ewigen Totengericht. Das zeigt die ganze Passion geschehen. Wer handelt für uns? Christus. Wer handelt gegen uns? Uns selber. Wir hauen ab vom Kreuz. Wir verleugnen ihn. Das sind die Leidetatsache des menschlichen Daseins. Wir brauchen eine Erlösung. Und diese Erlösung kann nur von außerhalb uns. Das ist die Reformation. Zwei lateinische Worte. Extra nos. Außerhalb von uns. Wir können uns selbst nicht erlösen, wie die Buddhisten glauben, dass sie das tun. Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen. Er steht vor allem arm im Geist. In der Seligpreisung. Und sein Antlitz für ihn nicht verborgen, als er zu ihm schrie, hört er, dich will ich preisen in der großen Gemeinde. Ich will mein Gelübde erfüllen für denen, die ihn fürchten. Immer wieder dieser Gottesvolk. Die kennt es, er ist der Herr, nicht ich. Und die Jungen gehen in die große Gemeinde, Juden zu Juden, in den Tempel. Und wie ist es, dass unsere Kirche diesen schrecklichen Antisemitismus entwickelt hat, sogar die späte Luther, als die Juden sich nicht konvertiert haben? Die sind alle Juden. Tut mir leid, das ganze Alte Testament, das Neue Testament sind mit seniger Ausnahme, wie Lukas, sind alle Juden. Das ist ein Judenbuch. Und denk mal, was im Dritten Reich hier passiert ist. Das ist unsere ganze Heilsgeschichte, gingen Flammen aus. Und die SS haben die Bibel und die Tora aus den Synagogen genommen und in Flammen gesetzt. Und damit haben sie ihr eigenes Feuer festgemacht. Das ist ernst, sehr ernst. Wir haben ein echtes Gottesvolk als Christen und auch als Juden. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden. Was bedeutet das? Brot ist Leben. Woher kommt Leben? Manna vom Himmel. Nehmet und esset, das ist mein Leib. Das ist, was die ganze Person braucht. Leib, Geist und Seele. Vergebung in Christus. Euer Herz soll ewiglich leben. Herz bedeutet unser Wesen. Ewiglich leben. Das ist Auferstehung. Durch diese Gekreuzigte werden wir ewiglich leben können. Wissen Sie, das ist radikal revolutionär neu. Denn sogar bei Samuel, störe mich nicht im Totenbereich. Der Tode ist der Sünde Zoll. Er ist abgetrennt von Gott und von der Gemeinde. Und hier steht, genau, euer Herz, eure Wesen soll ewiglich leben. In Christus. Und das ist das Interessante, bei allen Begegnungen mit den Auferstandenen, wir werden Nachmittag eine, mit Maria Magdalena, mit allen geht es um eine. Es geht nicht um Auferstehung, es geht um Kreuz. Maria Magdalena sucht sein gekreuzigter Leib. Die Emmaus-Jünger kriegen ein großartige Kreuzespredigt nur aus Jesu Bibel, das Alte Testament. Bei Thomas geht die Finger bis ins Leib hinein. Wer lebt mit den Gekreuzigten, wird der Auferstandene begegnen. Das ist, was dies Text und was alle die Erscheinungen Text sei. Nicht mit der Geistesgabe und nicht mit der Gewerke. Das sind ihr Wege. Mit seiner Gabe, mit seinen Werken. Nicht mit unseres. Diese Selbstsüchtigkeit, die wir heute haben. Oh, wenn du nur genug glaubst, wirst du geheilt sein. Meine Frau ist Seelsorger. Und denken Sie, wenn Leute kommen zu ihr, die schizophren sind und weigern sich, ihr Medizin zu nehmen, weil sie sagen, der Herr wird mich heilen. Schlimm, schlimm. Das ist Ich-Sucht, das ist Erbsünde. Gott für mich, wie ich ihn haben will. Nicht Gott für mich unter sein Kreuz, wie er mich haben will, in Demut. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Aber ich wiederhole. Das andere Problem ist, dass in unserem Kreis sind die ersten Glaubensartikel nicht ernst genug. Ich lebe. Ich liebe das Leben. Ich liebe meine Frau. Ich liebe gute Musik. Ich liebe gute Kunst. Ich bin selbst Dichter. Ich liebe ein gutes Essen. Und ich hoffe, dass wir eins haben. Ich brauche ein bisschen Kraft jetzt. Ich liebe alles und ich liebe die ganze Schöpfung. Aber ich weiß, dass es alles aus Gottes Hand. Und er ist das Zentrum. Für mich gibt keine Problem, erst und zweite Glaubensartikel. Der Gott der Schöpfung ist Jesus, der Schöpfungsmittel. Und ich lebe aus die Gute der Schöpfung, aber mit einer Kenntnis, es könnte sein, dass ich entbehren muss. Wenn es hart auf hart kommt, bin ich bereit, mit Christus allein zu geben und alles sonst aufzugeben. Das ist die Frage. Oder hänge ich an dieser Welt wie Lot, Lots Frau, die schaut zurück und hängt an diese Welt. Und dann hat man das ewige Tod. Es werden sich gedenken und sich zum Herrn bekehren alle Weltende und für ihn anbeten alle Geschlechter der Heiden, denn des Herrn ist das Reich und er herrscht unter den Heiden. Denken Sie, das ist Großreich David. Eine winzige Flecke auf die Weltkarte. Suchen Sie in die Schule, suchen Sie in die Grundschule, dass die Kinder suchen, wo Israel ist. Die müssen gute Augen haben. Ich kann euch sagen, es ist so ein winziger Fleck. Aber das ist die große Israel. Und aus dieser kleinen Israel, große Israel, klein Israel, David Salomos Reich, wird die Mission bis an die Ende der Welt gehen. Zweimal, auch durch die Bekehrung Israels, sie werden ihn annehmen, den sie durchbohrt, gekreuzigt haben. Und der Geist des Gnade und Gebet wird ausgegossen über ganz Israel. Und jeder Jude wird so schwach wie David, der stärkste König. Das bedeutet, hier wird gesagt, die ganze Weltmission, und zwar zweifach. Und aus die kleine Israel, das steht alles in diesem Psalm. 1000 Jahre vor Jesus. Einer hat mir gefragt, was hat David gedacht, als er den Psalm gekriegt hat? Ich heiße auch David, aber das hilft mir nicht. Ja? Ich bin ein Dichter wie David, aber ich bin kein König und ich bin auch kein Prophet wie David. Das kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, hier steht es geschrieben. Ihn allein werden anbeten alle, die in die Erde schlafen. Für ihn werden die Knie beugen, alle, die zum Stauben hinabführen und ihr Leben nicht konnte erhalten. Das bedeutet, er ging in den Totenreich und predigt das Evangelium die Menschen, die vorzeitig gestorben sind. Karsamstag, ein hoher Festtag in die orthodoxe Kirche, Griechenland, Russland und so weiter. Mit Recht ein hoher Festtag. Das bedeutet, für alle Menschen und für alle Zeiten. Allumfassend diese Aussage. Die Menschen, die vorzeitig gestorben, wird jetzt hier das Evangelium gegeben, gepredigt, als Angebot. Alle Knie werden beugen, aber die meisten abseits. Der reiche Mann und der arme Lazarus. Alle beugen den Knie, aber die alle wenigstens unter Christi, sondern die meistens außerhalb. Die wissen dann um ihn, aber es ist zu spät. Und deswegen sind wir missionarisch. Das ist ernst zu nehmen, unser Glaube ist ernst zu nehmen. Es ist nicht nur ein schönes Gefühl, ein schönes Erlebnis, das Wohlbefinden. Na, das ist der Weltmensch in uns, die das haben will. Aber ich kann euch sagen, die tiefste Gefühle der Geborgenheit ist gerade unter dem Kreuz. Der Mann, der 1938, ein kleiner schwäbischer Pfarrer, nicht ein Bekannter, nicht die Bekannten, die sind alle eitel, sondern ein ganz kleiner Landpfarrer, hat gepredigt, dass die Synagoge alle niedergebrannt werden. Und der SS war da, das zu hören. Und er ging in die Schwäbische Alb, um eine Bibelstunde zu halten. Und als er zurückkam, haben die SS Spalier, nicht ihn zu grüßen, sondern ihn zu zertreten mit ihren Stiefeln. Und er war im Krankenhaus und alles war in ihn gebrochen. Und der erste Mann, der ihn besucht, der Mann sagte, der das getan, ich vergesse den Namen dieser Pfarrer, so eine Friede habe ich nie im Leben erlebt. Es war, als ob ich direkt im Himmel war, als sie mich vertreten hat. Das geht jenseits alle menschliche Wohlbefinden und Gefühle. Das sind für denen, die wirklich, wenn es hart auf hart geht, zu Christus halten, auch mit großen Gefahren. Das geht viel tiefer als alles, was wir Menschen uns empfinden kann. Mit all seinen Schmerzen hat er gesagt, es war wie, als ob ich im Himmel wäre. Totaler Frieden kam über mich. Es war Christus, weil er Mut gehabt hat. Mein Freund Manfred Sieber singt, Mut! Das kennen Sie, sein Lied, ja? Aber wir sind so mutlos geworden. Und das ist das Traurige. Ihn werden Nachkommen haben, die ihn dienen. Von Herrn wird man verkündigen, Kind und Kindeskind. Wir haben manche junge Ehepaar hier. Der Mann ist da, die Kinder zum Glauben zu erziehen im Judentum, nicht wahr? Der Mann tut das, weil wir tragen das Glauben, nicht wahr? Die Frauen im Gottesdienst, die sind, der Haar ist gehüllt sein, dass wir die Frauen nicht angucken, sondern an Gottes Wort hören und gucken. Der Glaube ist getragen durch die Männer. Aber ich kann euch sagen, das ist kein Macho-Glaube. Man geht nach Hause und ein Machtwechsel findet statt. Das habe ich erlebt mit meiner Großmutter Dina und ihr frommer Mann Isaac. Die gehen durch die Türe und die Machtwechsel finden. Isaac, putz deine Schuhe. Isaac, deck den Tisch. Isaac, schau, dass alles in Ordnung ist. Isaac, wir bekommen Besuch, jetzt tust du das. Die Frau befehlt und wir sind die Knechte zu Hause. Und deswegen bleiben die jüdischen Männer so lange in der Synagoge. Da haben wir die Macht und die Zusage, ja? Ich habe früher gesagt, wir haben auch zu Hause eine hebräische Ehe. Aber das darf ich nicht mehr sagen. Das ist nicht fair, zu meiner Frau das zu sagen. Die ist sehr lieb. Nur will sie nicht, dass ich mein Pullover ausziehen werde in einem Gottesdienst. Aber niemand sagt das, was da. Sie ist sonst sehr lieb. Ja. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen dem Volk, das geboren wird. Und das tun wir gerade jetzt. Wir predigen, was zu predigen ist. Das ist die Gerechtigkeit Gottes, die Bergpredigt, in Christus erfüllt für uns, damit wir Buße tun unter sein Kreuz. Buße ist das Zentrum. Jesus predigt zuerst Buße. Johannes der Täufer predigt zuerst und vor allem Buße. Die erste von 95 Thesen ist Buße. Die erste Werk in die gute Gemeinde ist Buße. Und was denken die meisten Leute, wenn sie hören das Wort Buße? Sie denken an so ein Bild. Man geht und trägt die ganze Schuld auf sich. Und das ist genau das Gegenteil von Buße. Franz von Assisi, eine glänzende, wahre Christ, hat gesagt, ich kenne nur ein Predigt. Das ist Buße, deswegen bin ich fröhlich. Ich bin auch kein fröhlicher Mensch. Und ich predige, wie Sie merken, immer Buße. Denn was ist Buße? Buße ist Erkennen. Der Schuld ist bei mir. Bekennen zu dieser Schuld in die Tiefe und dann das alles Christus übergeben. Unter dem Kreuz, warum ist er für uns gestorben? Weil wir gut und gerecht sind? Nein, weil wir verlorene Sünder sind. Und dann sind wir frei, dann sind wir erneuert. Dann kriegen wir neue Kraft. Bis die nächstes Mal. Dass wir unter den Kreuz kommen. Luther hat gesagt, ich könnte jeden Tag Abendmahl feiern. Ich auch. Denn er hat's getan. Das ist eine der sieben letzten Worte am Kreuz, anders ausgedrückt. Wer weiß welche? Denn er hat's getan. Es ist vollbracht. Gut. Das ganze Gesetz Mose in Fleisch, das Gesetz im Geist der Bergpredigt hat Jesus für uns erfüllt. Durch seine Vollkommenheit, durch seine Feindesliebe, durch sein Kreuzesvergebung. Liebe Brüder und Schwestern, Sie haben heute das erste Evangelium gehört. das Evangelium nach David. Amen. Wir heben uns zum Gebet. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, meine Hilfe ist ferne. Mein Gott des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hoffen auf dich, und da sie hoffen, hältst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden. Ich aber bin ein Wurm, kein Mensch, ein Spott der Leute, verachtet von Volke. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Hör, klag es dem Herrn, der helfe ihn heraus und rette ihn. Hat er Gefallen an ihn? Du hast mich aus meinem Mutterleibe gezogen. Du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleibe an. Du bist mein Gott von meinem Mutterschoß an. Sei nicht ferne von mir. Angst ist nah. Hier ist kein Helfer. Gewaltige Stier haben mich umgeben. Mächtige Buffel haben mich umringt. Ihr Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein brüllender, reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe. Meine Zunge klebt mir an Gaumen. Du legst mich in des Todesstaub. Den Hunde haben mich umgeben. Der böse Rotter hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann aber alle meine Knochen sehen. Sie schauen zu und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich, werfen das Los zu mein Gewand. Aber du, Herr, sei nicht ferner. Meine Stärke eile mir zu helfen. Errette meine Seele vom Schwert, mein Leben von den Hunden. Hilf mir aus dem Rachen des Löwens. Und für den Hörner wilde Stiere. Du hast mich erhört. Amen. Amen.